wenn ihr euch überlegt, eine wirtschaftlich sehr anspruchsvolle Situation und dann kommt da egal wer aus der Organisation um die Ecke und schlägt vor, sich Kulturthemen zu widmen, könnt ihr euch auch vorstellen, wie Top-Manager in dem Moment sagen, sag mal, habt ihr eigentlich einen Vogel? Ich würde vielleicht erstmal zwei, drei andere Baustellen lösen. Wir hatten schon eine erste kritische Masse im Vorstand, die das Thema gesehen hat. Es haben aber natürlich nicht alle Juhu geschrien. Aber wir sind Familienunternehmen, das hilft an der Stelle natürlich, weil ich jetzt auch nicht die Antwort parat habe, wie du irgendwie in einem börsennotierten Unternehmen das zu einem wirtschaftlich schwierigen Zeitpunkt durch die Tür kriegst. Ne? Aber bei uns war das eben die Ausgangssituation und die haben das Thema total gesehen und haben uns dann den Auftrag dazu gegeben.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute, wie immer, mit mir und der lieben Anjali. Und wir haben aber auch heute noch eine wundervolle Gästin zu Besuch. Und zwar ist das die Bianca Lammers. Bianca leitet den Bereich Kulturwandel bei der Otto Group. Liebe Bianca, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Annika und Anjali. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Hallo, auch von mir. Ich freue mich.
Wahrscheinlich gibt es relativ wenige, denen die Otto Group als Unternehmen noch nichts sagt. Kannst du mal ein bisschen Einblick geben, wer seid ihr als Otto Group und was machst du mit dem Kulturwandelthema dort?
Die ersten zwei Sätze, die wir von der Otto Group natürlich immer erzählen, wenn wir eingeladen werden, ist, dass ihr uns wahrscheinlich alle auf jeden Fall kennt über Otto. Wir als Otto Group aber ein großer Konzern sind, hinter dem verschiedene Handelskonzepte stehen, aber auch ein großer Services- und Logistikteil und ein großer Finanzdienstleistungsteil. Das heißt, wir sind ja ein großer Konzern, den es bereits schon sehr, sehr lange am Markt gibt. Und wir haben 2015 bei uns in der Group, ich würde sagen, eigentlich den größten kulturellen Transformationsprozess gestartet. Deshalb bin ich jetzt ja auch gleich hier.
Ich kenne Otto ja richtig gut, seitdem ich Neffen und Nichten habe. Weil ich ja immer die ganzen Geschenke kaufe.
Oh, wie cool.
Ja, also irgendwie, also unbezahlte Werbung an der Stelle. Und bitte. Also Otto ist so super präsent in meinem Leben geworden, seitdem ich Kinderspielzeug auf einem gewissen Qualitätslevel kaufen will. Wie viele Leute seid ihr denn? Oder also wie viele Leute kulturwandelst du denn?
Also wir sind ein Konzern von 42.000 Kollegen und KollegInnen. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass das niemals mit einer Person und schon gar nicht namentlich mir funktionieren würde. Sondern wir haben eine große Infrastruktur aufgebaut von verschiedenen Bereichen, Communities, lokalen Kulturwandelteams in den Töchterfirmen, die verschiedene Perspektiven von Kultur aktiv gestalten, haben aber zu Beginn ganz klar mit dem Vorstand angefangen in diesem Prozess. Und das ist auch so ein bisschen unser Kerngrundsatz eigentlich in dem Kulturwandelprozess, wenn man ihn wirklich erfolgreich machen will, dass der Fisch vom Kopf stinkt. Und gerade zu Beginn, wenn man wirklich Muster brechen will, ein anderes Miteinander will, dass das nur geht mit dem Top-Management. Und das war auch bei uns die Ausgangssituation und das, wo wir gestartet sind.
Ich weiß gar nicht, ob dieses ganze Thema Kulturwandel so stark irgendwie bei mir präsent gewesen ist, dadurch, dass About You ja zu Otto Group gehört und wir uns darüber auch kennen. Oder ob das auch außerhalb, so ich sag mal, unserer Hamburger Bubble so präsent war. Anjali, neben den Kinderspielzeugen, ist das Thema Kulturwandel bei dir angekommen bereits?
So insgesamt Kulturwandel und ich, oder?
Kulturwandel bei der Otto Group. Was genau weißt du denn schon darüber?
Ich hätte, wenn du mich jetzt fragst, braucht Otto einen Kulturwandel, hätte ich wahrscheinlich schon Meinung dazu, aber eher aus der Perspektive, welcher große Konzern sollte das nicht machen. In meiner Welt seid ihr jetzt von traditionell zu fancy und toll Natürlich, weil du bist ja da.
Das erste Mal von dem Thema Kulturwandel bei euch gelesen, habe ich tatsächlich schon, bevor ich damals bei About You gewesen bin, und zwar in meiner Beratungszeit bei Accenture. Was mich damals richtig nachhaltig beeindruckt hat, war, dass man gesagt hat, man baut dieses Thema aus der Strategieabteilung heraus auf und nimmt es als strategische Vorstandspriorität und sucht sich eben nicht ein Subteam irgendwo in der HR-Abteilung. Ich fand diese Initiative dort super progressiv und einfach wahnsinnig spannend. Wie hast du dann dein Team eigentlich aufgebaut oder eigentlich kann man ja sagen ausgegründet quasi innerhalb der Otto Group?
Wir müssen dazu einmal zurückgehen in unser Geschäftsjahr 2014, 2015. Das war nämlich das erste Jahr, in dem wir negatives Ergebnis auf Konzernebene geschrieben haben. Und ich war damals in der Strategieabteilung. Und wie man das aus jeder guten Strategieabteilung kennt, guckt man sich die Zahlen an und sucht die Ursachen. Da gab es auch zig Portfolio-Baustellen, die vielleicht andere Töchter nicht kompensieren konnten. Aber strategisch waren wir eigentlich auf einem sehr guten Weg. Es ist die gleiche Strategie, an der wir nach wie vor festhalten, im fokussierten Wachstum. Die Potenziale im Markt waren eigentlich da. Also es gab Wettbewerber, die durchaus gewachsen sind und auch gute Ergebnisse gemacht haben. Und da muss man mal ja ehrlich sagen, dass spätestens dann man auch mal nach innen gucken muss. Und das haben wir gemacht. Und wir haben Interviews geführt und haben gefragt, Mensch, woran liegt es denn, dass wir unsere Themen nicht auf die Straße kriegen? Weil rein strategisch auf dem Papier machen die doch total Sinn und würden doch auch eigentlich bedeuten, dass wir gut im Markt dastehen könnten. Und da waren wir in den Interviews sehr, sehr schnell bei ganz typischen Themen im Miteinander, in der Zusammenarbeit. Da kamen sofort Dinge wie, wir haben hier zu viele Silos, Informationen sind bei uns gleich Macht. Was bedeutet, die relevanten Informationen kommen nicht dahin, wo die Leute sie brauchen, um dann schnell agieren zu können. Die Vorurteilsliste, die man, glaube ich, in jedem traditionellen Konzern finden würde. Was wir aber gemacht haben in der Strategie ist, zur Vorstandsjahrestagung haben wir 2 Slides in die Sitzung mit eingebracht, dass wir eben auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, überhaupt nicht mehr zukunftsgerecht aufgestellt sind und dass wir zwingend in ein anderes Miteinander müssen, um zukunftsfähig zu sein. Und das ist der einzige Ausgangspunkt, warum dieser Prozess dann gestartet wurde und warum wir aus dem Vorstand den Auftrag bekommen haben, dann überlegt euch doch mal, wie wir die Dinge ändern können. Das ist wirklich alleine die Zukunftsfähigkeit aus einer wirtschaftlichen Perspektive begründet.
Boah, das finde ich ja so krass spannend. Und wir finden immer alles ganz, ganz spannend, ich weiß. Aber das ist,
Kurz zum Hintergrund mit dem, warum wir immer alles spannend finden. Wir hatten nach Staffel 1 Lessons Learned mit dem Stefan, wo wir unsere Ticks in der Podcast-Folge und Stefan sagt, egal mit wem ihr sprecht, ihr seid einfach so dauer-excited. So
aber ich, auch ich muss sagen, nur an unseren geilen Gästen liegt.
Ja, finde ich auch.
Ich muss sagen, ich werde aber jedes Mal auch excited, wenn ich das erzähle, weil mir viele Unternehmen begegnen, die jetzt anfangen, Kulturwandel zu machen aus Gründen von Fachkräftemangel, weil sie Druck kriegen, weil sie Leute nicht irgendwie kriegen. Für uns war aber der Unterschied, dass wir wirtschaftlich begründet auf Kulturthemen gekommen sind. Und das ist für mich der Punkt.
Genau das wollte ich gerade sagen. Ich finde es so spannend zu sehen, dass ihr das intuitiv ja aus dieser Perspektive gemacht habt. Und ich habe ja ganz oft, gerade in der Beratung, das Thema, dass vor mir die Geschäftsführung steht und sagt, hey, es läuft nicht, komm, wir holen alle zurück ins Office, weil das ist die Lösung für jedes Problem. Wenn alle im Office sind, wird alles gut. Und dann komme ich über die People-Schiene rein und höre mir ganz oft an, ja, aber das ist es ja nicht, die Lösung muss ja sein, OKRs, die Lösung ist eigentlich immer Office oder OKRs. OKRs gleichbedeutend mit Mikromanagement-Strategie. Und ich liebe, dass du sagst, dass ihr das bei Otto andersrum gemacht habt, weil ganz, ganz oft habe ich diese Diskussion und dann wird mir gesagt, das ist nicht so bei großen Unternehmen, das funktioniert gar nicht, wenn das nicht so ein Start-up ist, die People-Themen, die Leute wollen ja nur die Sicherheit. Und ich liebe, dass ihr es anders gemacht habt. Ich stelle mir jetzt vor, irgendwer ist gekommen und hat gesagt, Leute, wir haben ein negatives Geschäftsergebnis, was machen wir? Bist du dann am Tisch gewesen und hast gesagt, okay, clearly brauchen wir hier einen People-Ansatz wegen der 2 Folien und hast die alle überzeugt oder hast du eine Geschäftsführung gehabt, die da eh schon irgendwie ein Gefühl für hatte?
Also erstmal drehen wir die Uhr auf 2014 im Konzern zurück und clearly saß ich als kleinstes Licht in der Strategie nicht am Tisch in dieser Konferenz. Hat sich übrigens heute geändert, weil wir nämlich in einem anderen Transparenz und Miteinander sind und auch Teilnehmer.
Du bist aber immer noch das gleiche kleine Licht in dem. Nein, nein, also ich frage nur, du hast nicht jetzt auch 5 Positionen höher, wo du sagen könntest, ich muss da jetzt sitzen, sondern die Kultur hat sich geändert und die Transparenz.
Genau, beides. Also, aber beides aus unterschiedlichen Gründen sozusagen. Aber um nochmal zurückzukommen, wie konnte man sich wirklich das ganz genau vorstellen? Zum einen, wenn ihr euch überlegt, eine wirtschaftlich sehr anspruchsvolle Situation und dann kommt da egal wer aus der Organisation um die Ecke und schlägt vor, sich Kulturthemen zu widmen, könnt ihr euch auch vorstellen, wie Top-Manager in dem Moment sagen, sag mal, habt ihr eigentlich einen Vogel? Ich würde vielleicht erstmal 2, 3 andere Baustellen lösen, auch vielleicht völlig zu Recht. Wir haben aber eine sehr visionäre Eigentümerfamilie, insbesondere mit Benjamin Otto und Dr. Otto. Und das ganze Thema kam ja mit Rainer Hillebrand, der damals Strategievorstand war, jetzt ja mit auch mit Alexander Birken, der ein großer Befürworter war. Das heißt, wir hatten schon eine erste kritische Masse im Vorstand, die das Thema gesehen hat. Es haben aber natürlich nicht alle Juhu geschrien. Aber wir hatten eine Eigentümerfamilie, wir sind Familienunternehmen, das hilft an der Stelle natürlich, weil ich jetzt auch nicht die Antwort parat habe, wie du irgendwie in einem börsennotierten Unternehmen das zu einem wirtschaftlich schwierigen Zeitpunkt durch die Tür kriegst. Ne? Aber bei uns war das eben die Ausgangssituation und die haben das Thema total gesehen und haben uns dann den Auftrag dazu gegeben.
Ich habe das Gefühl, seit 2020, seit der Pandemie, hat sich das ganze Thema Kulturwandel nochmal total gedreht. Ich finde, die Pandemie war ein totaler Katalysator für dieses Thema, dass man jetzt bei allen traditionsreichen Unternehmen hört, okay, wir brauchen zwingend Kulturwandel. Warum aus deiner Sicht ist das Thema Kulturwandel eigentlich besonders wichtig?
Ich schneide mir vielleicht jetzt ins eigene Fleisch, aber ich würde mal sagen, es ist ja nicht per se generell immer wichtig und immer gleich wichtig. Ich würde immer sagen, wenn ich jetzt im Kontext Wirtschaftsunternehmen merke, ich kriege meine PS nicht auf die Straße und habe das Gefühl, oder vielleicht nicht nur das Gefühl, sondern es belegen auch Daten, kann man ja gerade qualitativ auch ganz besonders gut abfragen. Das liegt daran, dass wir in der Art und Weise der Zusammenarbeit uns mehr Steine in den Weg legen, als dass wir sie gemeinsam ausräumen. Dann würde ich immer sagen, lieber CEO, liebe CEO, kümmere dich drum. Du musst ganz aktiv gucken, wie ihr in ein anderes Miteinander kommt und Kultur in der Definition bei uns Verhalten, was wird sichtbar? Was erleben wir? Was können wir benennen? Wie können wir uns so darüber unterhalten, dass es ehrlich wird, damit wir an die richtigen Themen ran können und dann gemeinsam vereinbaren, treffen, wo wollen wir denn eigentlich hin und dann üben, trainieren, umsetzen. Das klingt jetzt einfach als Königsdisziplin, ne? Ist ja ultra schwer. Ich kann auch gerne mal gleich ein paar Beispiele geben, wie wir uns dem genähert haben. Die meisten Themen bei Umsetzungsgeschwindigkeit und Co. liegen ganz oft auf der kulturellen Ebene. In den ganzen Kontexten, wo wir jetzt verstärkt irgendwie internationalisieren, weil wir in ganz anderen Teamstrukturen miteinander arbeiten, da ist ja immer Kultur wie Schmieröl. Die Geschäftsführung, die das ganz schnell checken und verstehen, wie sie das aktiv gestalten können, da ist die Verantwortung nicht delegierbar. Also das kannst du nicht in der HR delegieren, das kannst du nicht in der Strategy delegieren, das kannst du auch nicht in ein Kulturwandelteam delegieren. Du musst als Geschäftsführung checken, hast du ein kulturelles Thema und wenn ja, musst du da rangehen. Und dann kannst du dir Support holen und dann ist es auch so, dass du es natürlich nicht alleine gestaltest. Das ist bei großen Konzernen halt ultra schwierig, aber machbar. Für mich ist das ganz klar in der Verantwortung vom CEO zu checken, habe ich kulturell Themen und muss ich die angehen, wenn ich merke, boah, es läuft nicht so, wie es eigentlich laufen könnte, wenn ich Potenziale habe, die ich auf der Straße liegen lasse.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück auf die Frage von Annika kommen. Ja, ich glaube, Corona hat das beschleunigt, sicherlich. Wenn man sich aber mal Unternehmen anguckt, also aus der wissenschaftlichen, zeithistorischen Perspektive, ne? Wir hatten früher den Bauer, der auf dem Feld vom Adligen arbeitet. Kulturthema jetzt, glaube ich, nicht so groß. Und dann hatten wir dieses ganze Thema Fabriken. Ja, und ich musste in die Stadt ziehen und 12 Stunden arbeiten, damit ich überhaupt Geld verdienen kann und eben nicht mehr das Feld beackern muss auf dem Dorf. Das hat sich ja immer weiterentwickelt. Also ich habe ja jetzt mehr als einen Arbeitgeber, bei dem ich arbeiten kann, in meiner Fabrik. Ich habe auf einmal internationale Konkurrenz. Das heißt, es bringt ja auch nichts mehr, wenn du der einzige Bäcker früher warst. War auch egal, wie schnell oder nicht gut dein Brot kam. Und ich glaube, viele alte Unternehmen denken, dass sie immer noch so sein können, wie sie das früher waren, als sie halt der Arbeitgeber am Ort waren, du kannst eh nur hier arbeiten, wenn du in der Gegend wohnst. Das sind die, die am besten bezahlen. Das ist die Prestige, wenn du hier arbeitest. Ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, da ist die gesamte Familie bei der BASF, weil da arbeitet man, wenn man davon Chemiker ist, von da. Ich glaube, eine Notwendigkeit für diesen Kulturwandel oder für Kulturmanagement und damit eben auch für Kulturwandel ist, dass ich mir als arbeitnehmende Person einfach auch mehr aussuchen kann und sage, ich möchte da nicht arbeiten oder ich mache da nur noch Dienst nach Vorschrift. Und die Jobs sind ja so komplex geworden, dass du nicht sagen kannst, hey, wenn du es nicht machst, hol ich mir den anderen Typ von der Straße, der es macht. Die Macht hat sich einfach verschoben und entweder wählen die Besten mit den Füßen, wie ich neulich gelesen habe, und gehen einfach, oder du machst eben einen Kulturwandel. Ich liebe das übrigens, mit den Füßen wählen. Und ich gebe dir total recht, die Leute, die das früh erkennen jetzt, die Geschäftsführer, haben einen riesigen Benefit, weil das dauert ja, bin ich mir sicher. Wirst du mir gleich erzählen, dass es nicht in einem Jahr durch war.
Du hast ja gerade gesagt, ihr schaut auf eine Zeit zurück von vor 10 Jahren. Und ich finde, alleine das hebt nochmal hervor, was eigentlich das für ein Riesenjob ist. Also, dass Kulturwandel wirklich Zeit benötigt und dass das kein, ich sag mal, Jahresprojekt ist oder am besten Monatsprojekt, wo man sagt, so in 3 Monaten haben wir jetzt hier mal Kulturwandel gemacht und danach ist alles anders.
OKA 1 für Quartal 2.
Und das wäre so schön gewesen, weil ihr könnt euch natürlich auch vorstellen, wie wir uns als ganz typische Inhouse-Strategie dem Thema gewidmet haben. Natürlich wäre es genial gewesen zu sagen, okay, das wird jetzt ein Projekt von einem halben Jahr. Wir malen mal eine Zielkultur auf. Dann gucken wir mal, welche Beratung das irgendwie mit uns umsetzt. Und dann sind wir fertig. Und das hat ganz viel Umdenken auch zur Folge gehabt für unsere Strategiearbeit. Es war ja relativ schnell klar, dass wir die Arbeit an unserer Kultur leider nicht outsourcen können. Dass es auch kein Projekt sein wird, sondern dass es ein Prozess sein wird, der nicht mehr weggeht. So. Und das war auch immer der Anspruch. Ich habe ja mit 2 Kollegen zusammen das Thema dann aufgebaut mit Tobi Krüger und Ilka Hinrichs, auch beide in der Strategie gewesen damals. Und wir haben immer gesagt, unser Anspruch ist, wir müssen erfolgreich sein und das muss so verankert sein, dass es eben zum strategischen Erfolgsfaktor wird und auch unabhängig ist, wie wir es organisieren, sondern die Dimension Kultur muss besprechbar sein. Und das ist sozusagen auch eine Errungenschaft, die wir haben. Es ist völlig normal heute, dass das auf einer Vorstandssitzung und auch auf einer Tagung mit den Eigentümern ganz normal zur Tagesordnung gehört, darüber zu sprechen. Kultur ist da und verändert sich, ob wir es wollen oder nicht. Jetzt hast du gesagt, ne, in den ganzen Corona-Remote-Hybrid-Work-Thematiken, in dem ganzen Thema Fachkräftemangel haben wir einen extremen Need als Unternehmen, uns kulturell so aufzustellen, dass es super attraktiv ist, bei uns zu arbeiten. Und wie gesagt, bei uns war das aber nicht Auslöser, sondern bei uns war wirklich, man kann das irgendwie schwer beschreiben, ne? Aber dieses Culture Eats Strategy for Breakfast war halt leider Realität. So, und das zu checken und dann es nicht nur zu erzählen, sondern dann zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen Prozess auf, den wir gerade am Anfang maximal partizipativ, immer in Iterationen geplant, ergebnisoffen, Vorstände in der Verantwortung. Das waren alles so Dinger 2015, die waren ultra neu für unseren Konzern. Also überlegt mal, man macht ein Riesenprogramm für einen Konzern von der Hausgröße. Und der Vorstand stellt sich hin und sagt, wir wissen, dass wir uns kulturell verändern müssen. Wir wissen nicht genau, wie wir das machen werden, aber wir wissen, wir müssen bei uns anfangen. Und wir laden euch ein, mitzumachen. Das war schon mal so das erste Ding, wo man gesagt hat, okay, krass. Daran merkt ihr so ein bisschen, wie wir das dann halt auch anders aufgezogen haben als eben ein typisches Projekt. Und ich finde das immer so eine ganz gute Frage für alle, die sozusagen Kulturveränderung machen. Wie wird es mein Unternehmen machen, typischerweise? Und wie müssen wir es genau anders machen, damit wir schon eine Veränderung haben? Das würde ich auch immer so als Messwert haben, in dem, wie wir unsere Aktivitäten planen.
Darf ich eine Frage stellen, Annika, oder hast du ein...
Nein, doch, natürlich darfst du eine Frage stellen. Und danach gehen wir in die Beispiele nochmal voll, also tauchen wir in die Otto Group ein.
Vielleicht ist meine Frage schon was, was du eh gleich erzählst. Deswegen, ihr merkt, wir haben die Themen Silo-Denken, Wissen wird als Macht benutzt, jeder macht, was er will. Und dann sagst du, ihr macht eine Roadmap und Kriterien und redet darüber. Wie messe ich Silo-Verhalten? Wie messe ich, ob sich das geändert hat? Und wie genau kann ich sagen, ich habe jetzt oben das reingeworfen und unten ist das Silo-Denken weg? Aber vielleicht erklären wir das auch gleich, aber das frage ich mich die ganze Zeit und denke mir, oh mein Gott, bist du die klügste Person auf der ganzen Welt? Ich bin so aufgeregt.
Nein, und ich habe den Heiligen Gral auch noch nicht gefunden. Mist. Und auch wir haben uns bestimmt die ersten anderthalb Jahre mit allen möglichen Tools und Möglichkeiten im Markt beschäftigt, wie man Kultur, nicht nur qualitativ, das wissen wir alle irgendwie, ne, aber wie man es eben auch an harten Ergebnissen messen kann. Es gibt halt keine direkte Input-Output-Relation. Und wir haben am Ende gesagt, den Aufwand, den wir betreiben, um da so eine Pseudokorrelation herzustellen, um dann was zu diskutieren daran, den lassen wir. Wir gucken qualitativ, was die Themen in unserem Miteinander sind, und wir gucken auf die Geschichten, die passieren und die Dinge, die sich verändern, und legen das auf einen sehr langen Zeithorizont eben an. Wir sind fest davon überzeugt, dass es strategischer Erfolgsfaktor ist und haben den Heiligen Gral auch nicht. Das wäre mein Traum. Ich komme ja ursprünglich aus dem Controlling, dir jetzt so eine schöne Formel zu nennen und zu sagen, und das haben wir 2015 gemacht, und da sehen wir 2018 genau an der Kurve die Umsatzentwicklung. Wo man vielleicht mal am ehesten rankommt im Rahmen vom Kulturwandelprozess, sind bei uns ja verschiedenste Mitarbeitende aktiv geworden in Initiativen etc. Unsere ganze Relation Center oder Call Center Einheit hat für sich eben auch geguckt, was heißt denn anderes Informationsverhalten, was heißt anderes Vertrauen, was heißt Empowerment für uns? Und die sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass sie gesagt haben, Empowerment für uns würde eigentlich bedeuten, wenn wir unsere Schichten selbst planen würden, weil ehrlich gesagt wissen wir am besten, wann wir wie gut arbeiten können. Und das war aber damals Hauptaufgabe der Führungskraft, die Schichten einzuteilen. Und es gab eine Führungskraft, die gesagt hat, wenn wir Empowerment ernst meinen, dann müssen wir das eigentlich ausprobieren. Wir planen das mal und machen so eine Simulation und gucken mal, was das Ergebnis wäre. Und siehe da, haben das dann einmal so durchgespielt, gab keinerlei Probleme, ne? Also man hat ja irgendwelche Ängste gehabt, dass bestimmte Schichten dann nicht beplant werden und was weiß ich was. Und die haben das flächendeckend inzwischen eingeführt. Und da hat man zum Beispiel mal gesehen, dass wir eine Auswirkung auf Krankheitstage und Fluktuation haben. Das wäre, würde ich mal sagen, so das Nächste, was dann so das die Leidenschaft fürs Messbare höher schlagen lässt. Was wir aber viel mehr merken ist, Corona, wir hatten schon vorher auch im Zuge von Kulturwandel unsere ganze Office 365 Struktur ganz anders etabliert, weil wir schon damals gesehen haben, wir müssen auch IT-technisch anders zusammenarbeiten können, wenn wir hier anders kollaborieren wollen. Wir waren da extrem smooth dabei, remote arbeiten zu können, weil wir in diesem Prozess bestimmte Dialogformate schon anders etabliert hatten. Die waren dann einfach nur noch ins Digitale übersetzt etc. pp. Und wir haben es jetzt auch nochmal gemerkt beim ganzen Thema Gen-AI, dass wir anders miteinander kooperieren als Konzern, wo du nur auch immer Wettbewerb und keine Ahnung was hast. Und das sind immer so Sachen, da hast du jetzt einen zeitlichen Verzug von 3, 4, 5 Jahren, wo dann hinterher Leute sagen, das hat es uns doch gebracht.
Ich freue mich so sehr, weil das sowas ist, was ich ganz oft predige, was ich ganz, ganz oft erzähle, dass ich sage, ihr könnt nicht auf der einen Seite verlangen, dass eure Leute empowered sind und Ownership übernehmen und dann denen jede Entscheidung abnehmen. Und dann muss jede E-Mail geprüft werden. Und dann traust du mir nicht zu, meine eigenen Schichten zu planen. Ich habe das ganz oft, dass die Leute da stehen und sagen, ja, aber warum brennen die Mitarbeitenden ja nicht? Ja, du lässt denen ja auch kein Projekt alleine machen. Das sind ja alles deine Sachen, die da ausgeführt werden. Ich push immer dafür, dass wir das gleich so schön aufsetzen, also dass wir gleich ein Performance Management machen, wo wir diese Werte beurteilen und nicht was ganz anderes. Und ich liebe, dass ich jetzt ein Argument habe zu sagen, Leute, wenn wir es nicht am Anfang machen, es dauert dann 3 Jahre, ne? Wenn wir es erstmal in Stein gemeißelt haben, wird es richtig viel Arbeit für alle.
Ich kann das total nachvollziehen, weil natürlich, wenn ich Ressource auf einen Kulturwandelprozess packe, dann geht da Geld rein und dann will ich auch wissen, was bringt es mir. Und gerade am Anfang haben wir, und das mussten wir auch, um wirklich erstmal Dinge aufzubrechen, haben wir da wirklich viel Aufwand und viel Management-Intention reingesteckt, ne? Und deswegen finde ich es auch fair zu sagen, was kommt denn bei rum? Es ist nur auf einen längerfristigen Zeitraum angelegt. Das heißt, man muss irgendwie den langen Atem haben, zu warten, bis Dinge passieren. Und dann würde ich auch immer sagen, wenn wir Veränderung wollen, macht es für mich meistens keinen Sinn, das mit traditionellen KPIs zu messen. Also wenn wir in eine andere Feedback-Kultur kommen wollen, finde ich es zum Beispiel viel spannender, den Vorstand zu fragen, wie viel Redeanteil hast du eigentlich in der Sitzung und wie viele haben zum Beispiel Experten, die da sind. Finde ich einen guten KPI, um zu gucken, was haben wir eigentlich für eine Diskussionskultur hier. Wie viele Mails kriegst du nach einer Sitzung mit einer Nachfrage, weil jemand was nicht verstanden hat? Wissen wir auch, genau das, wo man eben sich nicht traut und dann ganz viel für die Tonne macht, ist das, wo wir einfach Geschwindigkeit verlieren, wo wir eben diese kurzen Abstimmungswege brauchen, hierarchieübergreifend. Für bestimmte Kulturelemente im Miteinander kann man ja auch KPIs dahin machen, aber vermutlich nicht die klassischen, weil sie ja ein anderes Miteinander wollen. Also ich plädiere dann immer dafür, mal in so kreativere KPIs-Richtungen zu denken.
Die Otto Group ist ja de facto ein traditionsreiches Familienunternehmen. Wenn du jetzt gerade sagen würdest, mit den ganzen verschiedenen Projekten, die ihr angegangen seid, irgendwie in einem Satz, in welche Richtung würdest du sagen, hat sich die Unternehmenskultur denn eigentlich verändert?
Ja, das ist spannend, weil wir natürlich Unternehmenskulturen haben, ne? Also wenn ihr unser Portfolio an Firmen anguckt, haben wir ganz viele Logos und dahinter stehen ganz viele Unternehmenskulturen. Aber wenn ich jetzt so auf die grundlegende Zusammenarbeit gucke und das, was wir auch immer abfragen, ist, glaube ich, ein Punkt ganz wesentlich, und zwar die Augenhöhe. Weil das war was, wo wir auch ganz am Anfang im Kulturwandel eben ganz stark reingebuttert haben, in eine Offenheit, in eine Augenhöhe zu kommen, dass die Dinge angesprochen werden können. Und im Zweiten, dass wir auch in ein anderes kooperatives Miteinander kommen. Also du hast heute ganz andere Kollaborationen auch unter den Töchterfirmen, die hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben, auch gerade in schwierigen Themen. Also dieses schneller miteinander kooperieren, weil wir das nutzen müssen, dass wir verschiedene Kompetenzen im Konzern haben, um am Markt stark zu sein. Mit den ganzen Wettbewerbern haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt, die gerade irgendwie auch aus China am Start sind. Und das heißt, wirklich viel, viel schneller in einem konstruktiven Miteinander zusammen, auch wenn es Interessenskonflikte und Co. gibt. Das sind Dinge, die kriegen wir auch zurückgemeldet, die sich wirklich verändert haben. Genauso in der Führungskultur, wo wir viel dafür getan haben, die Rolle zu hinterfragen, zu gucken, welche unterschiedlichen Rollen kann Führung eigentlich haben. Wir haben experimentiert mit verschiedenen Modellen. Wirklich in einem Satz ist es das Thema Augenhöhe und das Thema, wie wir miteinander kooperieren.
Sag mal, wenn ich da eine Frage anschließen würde, wir haben ja gerade gesagt, Kulturwandel ist jetzt nicht so ein klassisches Projekt, wo man sagt, das machen wir jetzt in Q1 und in Q2 fliegt das ganze Thema dann. Wenn ich das so fragen kann, wie ist eigentlich gerade so der Status vom Thema Kulturwandel bei der Otto Group?
Ich würde dazu noch einen Ausflug machen in die unterschiedlichen Phasen, die wir durchlaufen haben, weil gestartet sind wir die ersten 1,5 Jahre und haben das aus der Strategie heraus gemacht, haben vor allen Dingen die Vorstände aus der Teppichetage connected mit der Organisation und geguckt, wie funktionieren wir eigentlich in einem anderen Miteinander, wie sprechen wir offen und ehrlich miteinander, welche ersten Initiativen brauchen wir eigentlich. Und dann haben wir ja immer mehr gemerkt, oder kommen die dicken Bretter hoch und wir starten schon Dinge, aber wir sind halt 42.000 Leute im Konzern und mit so 250 verschiedenen Kollegen in Arbeitsgruppen werden wir erste Dinge erreichen, aber es muss professionalisierter und größer werden. Haben wir so eine Zwischenlösung gehabt und haben gesagt, das Strategieteam erweitern wir mal um 50% jemand von HR und 80% jemand aus Kommunikation und machen das mal ein bisschen größer und haben dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, eigentlich brauchen wir wirklich eine explizite Stabsstelle. Also haben so circa 2 Jahre nach Beginn des Prozesses wirklich das Team, was ich aktuell ja geleitet habe, gegründet und haben gesagt, wir machen ein zentrales Kulturwandelteam und unterstützen daraus die Töchterfirmen in ihren Prozessen. Wir haben mit einer ganz klassischen Multiplikator-Strategie gearbeitet, also haben lokale Kulturwandelteams gegründet vor Ort, haben die eben unterstützt in ihren eigenen Prozessen, haben unglaublich viel Tools zur Verfügung gestellt, sehr viel Kommunikation gemacht, immer wieder auch kritische Themen, Stimmen aufgegriffen, um so eine andere Dialogkultur auch zu fördern. Und haben aber gesagt, idealerweise sind wir nach 3 bis 5 Jahren überflüssig als Team, weil sich das in den Fachbereichen widerspiegeln muss. HR hat so viele Hebel für Kulturgestaltung, Kommunikation hat so viele Hebel für Kulturgestaltung, Strategy in den ganzen großen Projekten liegt so viel Potenzial für Kulturveränderung, dass wir eigentlich nur auf Zeit angelegt sind, um dann zu sagen, diese Kompetenz wird an den Start gebracht und dann integrieren wir das immer mehr in die Fachbereiche. Und an dem Schritt sind wir jetzt gerade, dass wir gesagt haben, genau das versuchen wir. Wir gehen als Team zurück in die Fachbereiche mit uns als Person, aber auch den Aktivitäten, in der Hoffnung, dass wir so nochmal eine andere Schlagkraft entfalten, wirklich auf den ganzen Hebeln. Also wir haben ja immer schon in Kooperation miteinander gearbeitet und jetzt versuchen wir eben wirklich den nächsten Schritt und zu gucken, wie kriegen wir das noch weiter in die Fachbereiche.
Das heißt, der Status gerade wäre, ich darf das jetzt hoffentlich einmal so plakativ sagen, dass ihr euch als Team gerade selbst auflöst und ihr sagt, unser Stabstellenauftrag ist gerade erledigt. wir schwärmen jetzt aus in die Fachbereiche und treiben das von dort.
Genau, und dazu muss man sagen, wir haben super Schnittstellen. Wir machen eigentlich immer gemeinsame Projekte mit Fachbereichen, ne? Also natürlich gemeinsam mit HR gucken wir auf Führungskräfteprogramme oder gemeinsam mit Kommunikation entwickeln wir Dialogformate. Und das ist jetzt unser nächster Schritt eben, dass wir sagen, wir lösen das Team auf und gehen in die Fachbereiche mit den Produkten, die wir haben, mit den Tools, mit den Kompetenzen.
Ich finde es nach wie vor einfach einen super progressiven Ansatz.
Ich muss ganz ehrlich sagen, auf einem intellektuellen, kognitiven Level verstehe ich alles, was du sagst. Es sträubt sich aber alles in mir zu sagen, ich drehe dieses Business-Partnering-Programm ja noch eine Stufe weiter. Das ist es ja eigentlich, ne? Ich hätte die ganze Zeit Sorge, dass ich dann HR aus verschiedenen Töpfen habe. Also, dass der Business-Partner oder der HR-Lead oder wie auch immer ihr das nennt, dass der dann was anderes macht, als ich das eigentlich will, als Gesamtstrategie, weil ich habe das oft in meiner Karriere erlebt, dass das mit BI und IT probiert wurde. Also, dass die Datenanalysten in die Teams gegangen sind und da gesessen haben und die Techies manchmal auch. Und ich habe das noch nie erfolgreich erlebt, weil dann immer dieses Thema war, dass die Qualität der Daten zum Beispiel nicht gut genug war oder dass jemand in dem und dem Team einfach nicht so viel Ahnung hatte, das aber im Team nicht zugeben konnte und dieser Austausch mit dem BI-Team gefehlt hat. Du wirst dir da sicherlich ja auch Gedanken drum gemacht haben, dass das passieren kann. Wie umgehst du das?
Ich versuche das gerade mal auf unseren Kontext zu übersetzen. Das, was du beschreibst, ist ja so eine Angst vor einem Qualitätsverlust in der Kulturarbeit. Und ich glaube, was bei uns eben wichtig war, dass wir schon immer nach bestimmten, ja, vor allen Dingen systemischen Grundsätzen handeln. Ziel war nie irgendwie eine groupweite Kultur auszurollen, sondern Ziel war immer Hilfe zur Selbsthilfe, die Teams, die Bereiche, die Töchterfirmen, Wissen, insbesondere wenn man gut angeleitet mal gemeinsame Gesprächsrunden macht, wissen, was die Themen eigentlich sind. Und die haben auch meistens, wenn man ein bisschen weiter hinhört, Ideen, die Dinge zu verändern. Das heißt, wir müssen es einfach schaffen, maximal guten Rahmen zu halten, Verantwortung CEO, wirklich zu sagen, wir dürfen hier Sachen hinterfragen und dann lang genügend Atem und eben unterstützen, wo sich Dinge verändern können. Dazu folgen wir immer ganz bestimmten Grundsätzen, maximal partizipativ. Wir alle gestalten Kultur, das heißt, wir müssen immer unterschiedliche Möglichkeiten finden, wie sich Leute einbringen können. Und in diesen Glaubenssätzen arbeiten wir mittlerweile ja seit 7, 8 Jahren. Diese Art der Herangehensweise ist bei uns schon ein Stück weit so weit etabliert, dass ich mir da keine Gedanken mache. Und das ist für mich diese Qualität für diesen Prozess, ne? Die Frage ist für mich eher, wird es uns gelingen, das ist ja das, worauf wir wetten, die Synergien zu heben? Wir wollen ja keine Parallelstruktur. Wir wollen mit Kulturwandel keine HR-Parallelstruktur. Wir wollen mit Kulturwandel keine Strategy-Parallelstruktur. Heißt, wir sind immer schon, ich sag mal, in so einer awkward Position der radikalen Hinterfrager, aber dann doch mit Leuten Umsetzer. So. Deswegen machen wir es jetzt und auch nicht vor 2 Jahren und auch nicht vor 4 Jahren, weil wir jetzt glauben, wir sind eigentlich an einem Punkt, wo die Weichen gut gestellt sind, wo wir jetzt schon in so vielen Kooperationen immer unterwegs sind, dass wir jetzt genau den Schritt versuchen. Und dann wären wir nicht wir, wenn wir nicht sagen würden, jetzt halten wir aber noch weiter dran fest. Wir müssen das schon irgendwann mal probieren, das, was wir uns vorgenommen haben.
Ich mag auch, dass ihr es probiert. Also Devil's Advocate. Meine Sorge wäre, ich habe 15 Departments oder 15 Bereiche. Jede von denen hat einen eigenen HRler oder eine HRlerin. Und jetzt sagt mir der Bereich, wie mir das gerne die Techies gesagt haben, hey, die ganze Organisationsstruktur mit den Titeln, das passt überhaupt nicht für uns Techies, das ist ganz anders. Wir brauchen 48 verschiedene Unterstufen, um Engineer zu beschreiben. Jetzt hätte ich Sorge, dass jemand in diesem Department sagt, okay, ich baue diese Organisationsstruktur. Dann sagt mir jemand im Brand Department, hey, wir reden gar nicht genug, ich hätte gerne noch 5 weitere Performance-Managemente und eigentlich haben wir andere Bewertungskriterien als die Techies. Jetzt, wo ich das gerade erzähle, vielleicht ist das sogar gar nicht so schlecht, wo ich da gerade so drüber nachdenke, vielleicht ist das sogar der bessere Weg.
Ich glaube aber, da haben wir immer schon eine Grundoffenheit an den Tag gelegt, weil wir haben das immer kontrollierter Kontrollverlust genannt. Wir setzen darauf, dass die Leute selbst am besten wissen, wie sie miteinander arbeiten und dass wir viel mehr auf die Rahmen achten müssen. Und ich glaube, deswegen haben wir grundsätzlich schon eine ganz offene Haltung zu, erstmal kann da kommen, was will, sozusagen. Und das vielleicht auch so ein Teil von Augenhöhe. Also du hattest das Beispiel mit OKRs. Für manche mag das gut sein, für manche nicht. Deswegen gibt's keinen zentralen Rollout. Deswegen bieten wir aber Unterstützung an, gerade da, wo es Sinn machen könnte. Für manche ist eine Führungsstruktur im klassischen Sinne total richtig. Für manche macht geteilte Führung Sinn. So, das müssen aber die Bereiche irgendwie ausprobieren. Und dann ist es wichtig, eine Lernschleife einzuziehen und zu sagen, geteilte Führung hat bei uns so und so funktioniert und das leiten wir uns daraus ab. Wir hätten aber niemals, ich weiß noch, als wir angefangen haben 2014, war Agilität total das Buzzword. Und ganz viele haben gedacht, okay, Kulturwandel gleich, wir werden als Konzern agil.
Oh Gott, haben das wir war wirklich immer das trägen, so ein Buzzword, ne?
Das war ganz also schlimm.
Alles, und alles war agile.
Ja. Ja. Und wir haben uns so dagegen gewehrt und haben gesagt, das macht total Sinn. Und aus dem Kulturwandelprozess heraus haben wir gemerkt, wir haben überhaupt gar nicht genügend Agile-Kompetenzen im Konzern. Und da müssen wir was aufbauen. Wir haben ein super Agile-Center, die richtig, richtig gute Arbeit machen. Aber wir würden nie auf die Idee kommen, einen kompletten Rollout dazu zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt einer unserer Kernglaubenssätze, kommt ja sehr aus der systemischen Organisationsentwicklung, dass man sagt, mit Blick auf Kultur wissen die Leute, woran es liegt. Die Kunst ist zu sagen, wie kriegen wir das auf den Tisch und nicht unterm Tisch oder in die Kaffeeküche? Das ist so die erste Kunst. Und dann einen guten Lösungsprozess zu moderieren und dann zu sagen, wie kommen wir da eigentlich raus? Und da haben wir eben, wie gesagt, in meinem Team die Coaches mit drin, die aber auch bei uns im Agile Center mittlerweile eine sehr große Rolle spielen. Wir haben Kommunikationsexperten, aber ja immer mit der Kommunikation zusammen, um zu sagen, Mensch, wie machen wir die nächste Führungskräftetagung mit HR und Kommunikation zusammen? Und dann zu sagen, jetzt schwärmen wir aus in die Fachbereiche und wagen so den nächsten Schritt, das weiter in die DNA zu verankern. Wir haben das ja in ganz viele Umfragen mittlerweile integriert, die Kulturdimensionen. Und wir sprechen darüber auch mit den entscheidenden Top-Managern, die auch die Macht haben, dann wieder Dinge zu verändern. Und so ein Team hat auch immer so eine Gefahr von Delegations-Ping-Pong. Angelie, du hast gerade beschrieben, du redest oft mit Geschäftsführern, die dann irgend so ein Kulturthema haben. Und wie häufig denken die, dann stellen sie einen an und der macht das dann? Oder wie häufig erlebt ihr, ich weiß nicht, Annika, wie oft du das erlebst, HR, ihr seid doch für Kultur verantwortlich. Und das hat man eben auch immer, diese Gefahr. Deswegen finde ich es cool, das immer auch anders zu organisieren, je nachdem, was es gerade braucht.
Total.
Für alle da draußen, die die Meinung von Annika und mir zu dem Thema hören wollen. Auftaktfolge erste Staffel haben wir genau sehr viel darüber mokiert.
Ja, das ist eben die große Gefahr. Wirklich diese Delegation von Geschäftsführung, dann habe ich einen und der macht dann Kultur. Dafür haben wir am Anfang vom Prozess eben so viel Aufwand betrieben, zu sagen, nee, wo liegt die Verantwortung und wo liegt die Gestaltung für den Prozess?
Ich muss schon so lachen, dieses Thema, diese eine Person, die dann Kultur macht. Angelie und ich nehmen immer das Beispiel, was passiert denn, wenn ein Unternehmen eine Rolle des Chief Innovation Officers schafft? Macht dann auch nur diese eine Person dann Innovation und der Rest pennt? So, nein, das ist natürlich auch nicht so.
Wir haben auch darüber gesprochen, wir sind ein Riesenkonzern. Um überhaupt in ein anderes Miteinander, in ein anderes Verhalten miteinander zu kommen, brauchst du Anschubhilfe. Und wie gesagt, wir haben erst aus der Strategie raus, dann interdisziplinäres Team, dann eine Stabstelle mit auch vielen MultiplikatorInnen. Wir haben verschiedene Communities, die bestimmte Aspekte von Kultur treiben. Du brauchst schon ein großes System. Und genau das war unser Fokus auch als Team, eben eine große Infrastruktur zu schaffen von Leuten, die Kultur aktiv gestalten. So. Und da gucken wir jetzt, wie das in die nächste Phase geht.
Finde ich immer einen total guten Tipp, wenn es um Kultur geht. Macht es nicht alleine. Also meine Benefits, die ich brauche, sind sehr weit von den Benefits von jemandem aus der Logistik entfernt. Meine Benefits sind schon weit von jemandem entfernt, der ein Kind hat und im gleichen Büro sitzt. Und ich habe mir immer so Value-Gurus geholt. Und dann habe ich mir aus jedem Team oder Stockwerk irgendwie zwei motivierte Leute für das Thema geholt. Und dann habe ich mit denen besprochen. Welches Motto bei der Feier, welche Party brauchen wir, welches Essen. Zum einen macht es viel mehr Spaß, auch mal mit anderen Leuten zu arbeiten. Und es wird ja einfach besser, wenn mehr Leute über so Kulturthemen reden. Ich habe eh das Gefühl, ihr macht einfach Kultur auf Steroids. Ich bin Riesenfan.
Das wird der Titel der Folge, Angelie. Was ich mich jetzt frage, was waren denn so konkrete Initiativen, wo du sagst, die waren besonders erfolgreich? Und was waren vielleicht konkrete Initiativen, wo du sagst, die waren so gar nicht erfolgreich oder da seid ihr mal so richtig mit auf die Nase gefallen?
Haben wir natürlich beides zuhauf nach so vielen Jahren in diesem Prozess. Was uns richtig nach vorne gebracht hat, war überhaupt schon dieser Ansatz ganz am Anfang, 2015 Vorstände raus aus der Teppichetage und connecten mit der Organisation und in interdisziplinären Teams über das Thema Kultur zu sprechen. Und wir haben daran angehängt, als eine Initiative, einen Leitbildprozess, den wir über 1,5 Jahre haben laufen lassen, maximal partizipativ. Und das war im Prinzip das Learning on the Job von Top-Management, was ergebnisoffen heißt. Weil da häufig die Frage kam, ja, verstehe ich, dass wir jetzt noch mit denen und die Töchterfirmen auch fragen und so, aber am Ende steht doch eigentlich dann das und das da. Und dann immer wieder zu sagen, nee, stopp, Moment, wir hatten mal gesagt, wir machen partizipativ. Und das war für uns wirklich ein Gamechanger, auch mit Blick auf Musterbruch. Die Holding fährt zu den Töchterfirmen und hört mal nur zu, ohne einen Auftrag mitzubringen. Wir hatten dann auch so Sachen wie, dass eine Ideenplattform gegründet wurde. Wir dachten, boah, krass, wir sind jetzt ja so anders, kollaborieren auch anders miteinander, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ist auch einfach keiner raufgegangen. War nach 6 Wochen war es wieder abgeschaltet.
I love it. Ist mir auch schon passiert.
Wir haben dann gesagt, ihr wisst, Informationen gleich Macht war ein großes Thema bei uns. Und sagt, wir müssen den Leuten die Infos so zur Verfügung stellen, dass die handeln können. Wenn wir immer schon sagen, wir wollen, ne, dass Experten schneller Entscheidungen treffen können, etc. Wir haben dann gesagt, dann teilen wir einfach regelmäßig das Protokoll aus den Vorstandssitzungen mit allem, was teilbar ist. Hat keinen interessiert. Das haben wir ein paar Mal gemacht und gesagt, können wir eigentlich auch lassen. Was total gut funktioniert hat, war, dass wir einen gemeinsamen Call machen mit entweder Alexander, unserem CEO, oder auch Petra, unser CFO. Einen Tag nach der Vorstandssitzung, 1/2 Stunde, können wir uns einwählen und sie erzählt. Und man kann auch Fragen stellen, und die, die auf der Sitzung waren, erzählen auch im Zweifel selber über ihre Themen. Und es gibt regelmäßig ein kurzes Video von Alexander zu den wichtigsten Themen, um eben eine andere Transparenz herzustellen. Wir hatten auch lustige Experimente mit AR, VR, um so ein bisschen so Digitalisierungskompetenz bei uns im Unternehmen zu forcieren, mit so einem Gaming-Faktor. Ja, würde ich jetzt nicht nochmal machen, war so semi-erfolgreich. Wir haben vor 4 Jahren mal sehr innovative Piloten gemacht zu so ganz andere miteinander arbeiten und Projekte ganz anders staffen und ja, in einem Versuch, in andere, also in anderen Organisationsstrukturen zu arbeiten, das war überhaupt nicht anschlussfähig und hat so doll irritiert, dass wir auch gesagt haben, Mist, wir kriegen davon eigentlich gar nicht so richtig umgesetzt. Die Ideen sind eigentlich total cool, aber es ist einfach zu weit weg von dem, wo wir jetzt gerade eigentlich stehen, haben wir auch wieder aufgehört.
Ich finde es auch einfach mega, wie entspannt du halt einfach darüber sprichst, also dieses ganze Thema Fehlerkultur auch zu sagen, wir probieren was aus und wenn dann halt was nicht funktioniert, ja, dann ist es halt so, dann haben wir daraus gelernt und dann sind wir auch nicht eitel, dieses Thema wieder abzuschaffen, da machen wir halt weiter, so, das finde ich richtig cool.
Ja, das klingt jetzt alles toll, aber ihr könnt euch natürlich auch vorstellen, es ist leider ein Prozess und zum Glück ist es ein Prozess, aber es heißt, wir machen 2 Schritte nach vorne und dann machen wir wieder 1 Schritt zurück. Wir sind eine Riesenorganisation und wir haben natürlich auch viele Herausforderungen nach vorne raus. Es wird nicht langweilig und es ist eben gut, dass wir es sehr, sehr explizit auf dem Schirm haben. Aber es ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen.
Was ich total schön finde, dass ihr total konsequent das von oben vorlebt. Also du hast am Anfang irgendwie gesagt, wir hatten das Problem nicht genug Transparenz, wir hatten das Problem Silo-Denken. Und jetzt hast du erzählt, was ihr gemacht habt und hast wahrscheinlich naturally ganz viel erzählt, wie ihr das Gegenteil von dem gemacht habt, wo das Problem war und dieses Role-Modeling und Vorbild sein. Und ich finde das so schön, weil das auch eins der Themen ist, bei dem wir eigentlich immer wieder landen. Authentizität, Augenhöhe, also zu dem stehen, was man von anderen erwartet, Vorbildfunktion sein. Und ich finde das so toll zu sehen, dass ihr das gemacht habt und eben auch auf allen Ebenen. Also dass du eben nicht als HR-Team gesagt hast, wir müssen jetzt was gegen Silo-Denken machen, was schon ein bisschen witzig ist, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und das finde ich richtig schön zu sehen, dass da auch alle mitgezogen haben und man eben dann auch sagt, wir wollen aus Fehlern lernen und transparent sein, also erzählen wir, was schiefgelaufen ist.
Ja.
Love it. Möchte jetzt bei euch anfangen zu arbeiten. Jetzt viel Meinung zu Otto, vorher nur für Geschenke.
So viel Spaß, wie es macht, mit dir zu sprechen, liebe Bianca. Leider ist die Zeit schon so gut wie rum. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden mit dir weitersprechen. Anjuli, dir geht's wahrscheinlich genauso. Sie schüttelt den Kopf, aber ich glaube, es ist ironisch gemeint.
Sie meint eigentlich 5 Stunden.
Ich glaube, sie meint 5 bis 6 Stunden, ja. Ich würde jetzt einmal anfangen und meine persönlichen 3 Key Takeaways teilen. Ihr könnt ja mal ergänzen, ob euch noch was fehlt. Nummer 1. für mich das ganze Thema, dass Kulturwandel lange dauert und aktiv gemanagt werden muss. Ich fand diesen Satz so schön, den du genannt hast, Bianca, die Tatsache, dass du meinst, eine Kultur entwickelt sich sowieso. Also eine Kultur entwickelt sich auch, wenn man sie nicht aktiv managt. Nur dann eben gegebenenfalls in die komplett andere Richtung, in die man sie gerne hätte. Punkt Nummer zwei. Ich fand es so spannend, dass wirklich als Stabsstelle beim Vorstand gestartet seid. Allerdings trotzdem nicht im Silo, sondern in ganz starker Kollaboration mit den einzelnen Fachbereichen. Und ihr dann jetzt auch wirklich hergegangen seid und gesagt habt, jetzt löst sich das Team komplett in die jeweiligen Bereiche auf und unterstützt dort. Und das einfach mit einer absoluten Entspanntheit passiert, weil du sagst, wir machen das Thema ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir schauen, was wo eigentlich gebraucht wird. Und jetzt ist dieser Zeitraum oder jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, das zu machen. Nummer drei, was sich auch so ein bisschen daraus ergibt, denkt immer dran, Kulturwandel oder Kulturbildung macht man nicht alleine. Das predigen wir bereits seit ganz vielen Folgen. Nichtsdestotrotz, finde ich, kam das hier nochmal wundervoll raus. Das ist ein partizipativer Prozess. Kulturwandel klappt nicht durch eine Person im Unternehmen, wo man jetzt sagt, du bist jetzt mal Culture Manager hier. Das waren meine drei Key Takeaways. Hat euch was gefehlt oder habt ihr andere?
Ich muss noch adden, aber das ist mein ganz persönliches Ding und ich werde euch alle daran teilhaben lassen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich habe krass meine Meinung geändert, wie dieses ganze Thema HR ist Teil von dem Subdepartment, also das, was ihr jetzt gerade implementiert. Jetzt, nachdem du das so wunderschön hergeleitet hast und erzählt hast, ist es einfach der nächste konsequente logische Schritt. Mich würde auch super interessieren, vielleicht können wir uns in einem Jahr nochmal treffen. Hattet ihr trotzdem fachliche Meetings? Wie habt ihr das gedottete Line, ungedottete Line? Das würde mich so, so sehr interessieren, was das mit der Qualität und Individualität im HR macht und mit der Kultur dann. Ob du vielleicht sogar verschiedene Kulturen in verschiedenen Departments dann hast, aber nur Überkultur. Ich fände es super, super spannend, wenn du nochmal vielleicht in einem Jahr erzählen würdest.
Ich würde sagen, wir haben ein Date an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bianca hat den Daumen hoch gesetzt. Das heißt,
Bianca hat gar nichts gesagt. Anjuli und Annika so. Yeah.
Nee, Bianca hat den Daumen hoch gezeigt.
Okay.
Und deswegen haben wir ein Date. Und das heißt, ihr werdet Bianca nochmal dann in der dritten Staffel hören und hören, wie gut der Plan geklappt hat. Von meiner Seite aus ein riesengroßes Dankeschön, dass du heute bei uns zu Besuch warst und die ganzen Insights geteilt hast. Ich fand es eine super, super spannende Folge.
Same vielen, hier. Vielen Dank, dass ich bei euch eingeladen war. Ich fand es auch total nett. Es hat sich angefühlt wie bei einem Kaffee trinken, plaudern und auch ein bisschen kontrovers mal ein paar Gegenthesen austauschen. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Das ist unser Purpose. Genau so wollen wir, dass es sich anfühlt.
Das ist das schönste Feedback, was du uns geben konntest, Bianca. Ja. Ich freue mich gerade riesig.
Ich finde cool euer Setup, dass ihr zu zweit sozusagen schon so ein bisschen provokanter hin und her euch die Bälle zuwerfen könnt, ne?
Ich weiß gar nicht, wie ich mich adäquat jetzt aus dieser total aufgeregten, schönen, inspirierenden Otto in ein fantastisches Licht rückende Folge verabschieden soll. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch, wenn ihr Frage, Wünschen, Feedback habt, bitte meldet euch, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns sehr, wir kriegen mittlerweile immer mehr aus der Community, wo Leute uns Fachartikel schicken oder ihre Meinung und das nochmal challengen, was wir gesagt haben. Ich finde es ganz, ganz toll, macht das hier gerne auch. Folgt uns, macht eine schöne Woche. Nächste Woche reden wir mit der Mirjam von Westwing über Purpose, nachdem wir heute über Kultur geredet haben. Ich freue mich, schreibt uns, wenn wir über was anderes sprechen und euch eine tolle Woche und ganz viel Erfolg bei allem, was ihr macht.